Music and beer.
Ja.
Wir sind wieder da.
Endlich hier. Endlich, du. Wir sind schon fast einmal ausgehalten. Und heute mit einem Gast. Unglaublich. Aber bevor wir zum Gast kommen, Daniel, wir haben ein neues Studio.
Ja, wir haben geschafft. Die uns auf Insta und auf anderen Kanälen folgen, haben es gesehen. Wir haben wochenweise, ein paar Stunden haben wir investiert, damit es dahin so schön ausschaut, damit unsere Gäste gut zur Geltung kommen und sich auch wohlfühlen. Und da damit, da hätte ich sagen, kommen wir zum Gast, Peter.
Kommen wir zum Gast. Es ist, wir sagen nochmal den Namen, ist nämlich Michel Kranz, der heute bei uns ist. Anfrage. Hoi Michel.
Hoi miteinander.
Anfrage, bevor wir deinen Song laufen lassen. Anfrage vorher an dich. Und zwar, hast du dich gefreut, als wir dich gefragt haben, ob du der erste Gast bei Music & Beer sein willst?
Ja, also sagen wir so, ich habe mich dann gefragt, wieso bin ich gerade Micha? Mhm. Weil, ich meine, Music und Bier. Und ich glaube, mit Bier kann ich jetzt mitheben. Im Sinne von, ich trinke noch gerne mal ein Bier. Und bei Musik kann ich mir dann denken, mein Gott, ich spiele kein Instrument. Ich war in einer Band, ich kann nicht singen. Es kann nur mein hervorragender Musikgeschmack sein, der mich eigentlich qualifiziert hat. Und ich kann mir jetzt beweisen.
Genau so ist es. Wir sind nämlich schwer beeindruckt gewesen, als wir dich gefragt haben, was deine erste CD war. Ich spoilere jetzt ein bisschen, weil wir hören es dann gleich im Song. Hast du gesehen, Trash vom Alice Cooper? Und dann haben wir gewusst, du bist die Richtige. Für uns, wenn man schon ein wenig steil einsteigt als Kind, dann ist es einfach gut, oder Peter?
Ja, aber es ist der richtige Einstieg. Und jetzt, du hast ganz viel mit Musik zu tun, du weißt das vielleicht gerne. Aber der Song, wo wir für dich gemacht haben, er sieht, was du mit Musik zu hast. Ich würde sagen, lassen wir laufen.
Ja, genau. Es ist, wie immer im Music & Beer haben wir Fragen gestellt, den Gast. Du hast sie uns beantwortet. Wir haben sie ja da ausgedruckt oder dabei. Und man wird alles das, was da uns beantwortet hast, irgendwie in dem Song finden und wir hoffen vor allem, dass er dir auch stilistisch gefällt.
Stilistisch trinken wir während dem Song den Bier. Aber jetzt lassen wir mal den Song abgehen und er fängt schon so richtig gut an.
Also.
Der Startschuss fällt, Michelle betritt die Bühne der Welt. Alice Cooper's Trash, ihr erstes Tape. Poison running through my veins. Später Freddie Mercury's Stimme. Er hält ihr Herz und ihre Sinne. 89 in Feldkirch, Vorhang auf, die Toten Hosen live. Ein bisschen Horrorshow. Dass wir für Lederjacken lieben. Der E-Gitarrenverstärker dröhnen. Michelle hat sich früh an den harten Sound gewöhnt. Sie liebt auch Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Tief und warm findet sie Cello irgendwie erregend. 2023 FL1 live. Die fantastischen vier Mike, es hatte drei. Michelle sagt ihr bestes Konzert seit eh und je. Mit Smudo, Endo, Ziel und Michi Beck und Thomas D. Hard Rock Rap, stilistisch breit. Am liebsten am Festival, ein Off-White. Sein Kind der 70er, eine Frau mit Format. Für Rockhymnen immer ein Platz parat. Michelle, hey, Rock Pionier. Gast Nummer 1, nothing to fear. Gibt immer Michel rockt die Welt. Hoch auf Michelle. Authentisch, herzlich und mit Rock im Blut. Ab an die Regler. Ab ans Mikro. Michelle, the stage is yours.
Ja, Michelle, dein Song.
Grandios.
Du kommst von uns natürlich den Song O als quasi Text über und mit dem QR-Code kommst du immer zu deiner Rockhymne.
Ey, grandios.
Ist das dein Sound?
Hey, wirklich? Recht gut, muss ich sagen.
Sehr schön.
Ich bin richtig geflasht.
Und wir haben natürlich gedacht, das Cello muss rein, oder? Weil du ja uns gesehen hast, Instrument eigentlich E-Gitarre, aber Cello passt auch. Vielleicht, wir würden es in dem Podcast natürlich heute hören und sehen. Rock ist gross bei dir. Aber wer kommt zum Cello?
Eigentlich ist es ganz einfach. Weil ich also unmusikalisch war oder immer noch bin, habe ich das Gefühl, unsere Kinder sollten schon ein bisschen das Thema hergeführt werden. Und dann sind wir so einen Tag drauf an die Tür gegangen und dann konnte man alle Instrumente ausprobieren. Und meistens tönen ihn ja ziemlich übel, wenn man es zuerst mal in die Hand nimmt. Und das Cello war das einzige Instrument, wo ich so das Gefühl hatte, hey, da können wir drauf spielen und es tönt einfach schön.
Okay, also ich kenne noch Leute, die so furchtbar tönt, aber dann bin ich froh. Hast du gleich jemanden gefunden? Ja, vielleicht, wenn wir nochmal zurückgehen, ganz am Anfang, erste CD, ich habe schon gespoilert. Wie kommt man als erste CD zu Alice Cooper, Trash und mit dem Poison-Song drauf? Und was haben deine Eltern gesehen, wo du gesehen hast, ich will jetzt eine Alice Cooper-Platte?
Es war damals schon eine CD gewesen.
Okay.
Natürlich, natürlich.
Ganz ehrlich, ich bin einfach im Unterland in den 80er Jahren aufgewachsen. Aha. Und es ist es, was man damals gehört hat. Also Alice Cooper, AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, die Jungs sind ein bisschen richtig Anthrax und Manowar. Wir sind eher so ein bisschen bei den öfteren Sachen gesehen, John Jett und so. Es ist ein bisschen Rockmusik. Ja. Und der Alice Cooper, es ist, glaube ich, gerade im Jahr, wo man dann halt langsam so ein bisschen einlässt. Wir sind ja die Zeit noch von MTV, wo es noch die Video, also heute hat man also nur auf dem Handy anschauen. Aber wo man es wirklich so am Fernsehen versammelt hat und sehen wir die Lieder geschaut hat. Und ich glaube, es ist ganz viel auch mit so einem persönlichen Erlebnis vom Zusammensein mit Kollegen.
Ja.
Aber die zweite Halbfrage von Daniel. Was haben deine Eltern gesehen? Ich meine, der Alice Cooper hat, aus Versehen zwar, aber an einer Fledermaus hat der Kopf abbissen.
Nein, es ist nicht der Alice Cooper gesehen.
Nicht der Alice Cooper gesehen. Ah, ist der andere gesehen. Grossi. Aber haben deine Eltern gewusst, der Alice Cooper hat ja da jetzt gruselig ausgesehen, ist kein Problem gewesen.
Meine Eltern sind tief entspannt.
Okay,
also cool. Musikalisch wahrscheinlich noch offener als ich damals. Ja.
Okay, cool. Das erste Konzert, die Toten Hosen, die Toten Hosen, muss man sagen. Dialekt tönt voll blöd. Die Toten Hosen. Wir sind ja ein Dialekt-Podcast, aber es geht nicht alles im Dialekt. Die Feldkirche 89, also mit 15. Du hast vorhin gesagt, mit Kollegen, so in ihm, du bist schon nicht allein gegangen, sondern du warst in einer Gruppe gesehen. Und wenn du dich noch erinnern kannst.
Ja, also wir sind das Zweite gewesen und Mama hat uns noch eingeführt. Wir sind ja 15 gewesen. Mein Felker ist jetzt nicht so weit weg, aber ist dann gleich, oder? Dann war alles voller Punks und wir, so die Mädels vom Lande. Die Eintrittstickets haben immer 15 Franken gekostet für das Konzert. Nein, es war grandios gewesen. Und es ist gleich so eine kleine Atmosphäre, also so eine familiäre Atmosphäre gesehen und die Punks sind ja gar nicht so wild, wie man dann halt das Gefühl hatte, sind ganz, haben uns auch mitmachen Leute im Ganzen und von dem her ist es ein tolles erstes Konzerterlebnis.
Es ist ja eine Horrorshow-Tour gewesen, glaube ich, oder? Mit Hier kommt Alex, ich glaube so, gerade sind sie eigentlich gerade richtig gross geworden. Ja, cool.
Wieder mal bei den Hosen gesehen sind da, ein Konzert.
Nein, bin ich nur gewesen.
Also es ist eine Bucketlist.
ich hätte dort einen Wunsch, oder? Ja. Wenn wir schon davon haben.
Wir laden ja. Sie mal ein, daher.
Ja, genau.
Ein Podcast.
Podcast oder eben das Live wäre ja auch noch. Und ich glaube, wir haben dort ein paar Connections. Und also, es wäre jetzt bald mein 40-jähriges Totenjubiläum. Also, wenn ihr dort etwas mal ein gutes Wort einlegen könnt.
Für die können wir uns überlegen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja im Team Ärzte, oder?
Oh. Also, okay.
Für mich ist das schwierig, aber ist okay.
Ah, ich nehme noch einen Schluck Bier.
Ja, ich glaube, jetzt kommen wir noch lieber weiter.
Alles okay. Dann Freddie Mercury ist auch für dich als Jugendliche ein grosses Thema gewesen. Einfach der Sänger oder der Typ oder das Paket.
Ja, das Gesamtpaket. Also sehr von Stimme her grandios, also wenn er Höhe und Tiefe zusammenbringt. Dann als Typ, wenn man so sieht, also wirklich mit seinem exzentrischen Look und die Sachen, die er halt ausprobiert hat und halt auch sehr prägend war in der Gruppe drin. Ein Live-Aid-Konzert, wo es wahrscheinlich allen geblieben ist. Also wirklich eine grosse Geschichte damals, aus heutiger Sicht auch eine grosse Geschichte. Und nachher, wo er dann gestorben ist, ist er natürlich, was übrig bleibt, ist immer so Mut und Talent. Das ist so das, was am Schluss übrig bleibt. Aber ich glaube, das Ausbrechen aus dem Normalen, es hat mich natürlich schon fasziniert.
Mhm. Nein, es ist, ich habe sehr spät zu Queen gefunden, aber ich muss sagen, wahnsinnig gute Band. Mhm. Also heute kannst du jederzeit hören.
Den Konzert hast du uns gesehen, ja, große Konzert brauche ich eigentlich nicht so. Aber das Festival, das ist ja im Song of Arco, Isle of Wight. Mhm. Was hat es mit dem auf sich? Bist du dort, also bist schon mehrmals dort gesehen oder ist es so ein Sehnsuchtsort oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, wir waren auch mal dort gewesen. Wir waren in England in der Ferien gewesen, in der Küste unten und sind auf die Isle of Wight. Das ist ja, wenn im Süden von Southampton aus nimmst du die Fähre durch. Und wo wir angekommen sind, hat es noch so alte Plakate vom Festival, die gerade durch war. The Prodigy. Und ich fand, was machen denn die da? Und dann haben wir uns ein bisschen informiert und haben gewusst, nächstes Jahr fällt es genau auf meinen Geburtstag. Und es war dann noch von Leinam gewesen und gewusst, da muss man eigentlich hergehen. Und ja, das Ding war Faceless, Amy McDonald. Also wirklich recht breites Angebot. Für dieses Jahr wird The Cure kommen, Luis Capaldi, Sex Pistols. Also ich habe einfach gefunden, sie sind so eine gute Mischung. Und was es auch noch speziell macht, ist das Setting. Mhm. Es ist wirklich so ein Festival-Gelände, wo sich, also auf der Insel wohnen 140'000 Leute und da kommen dann 50'000 Leute dort her. Und es ist eine Zelterstadt und es ist an der Küstennähe und ich liebe einfach die Engländer. Die Engländer haben so eine gute Art, miteinander umzugehen, nehmen sich selbst nicht so ernst und es ist enorm familienfreundlich gewesen. Wir haben unsere Matler mit dabei gehabt, es war wirklich ein Familienausflug gewesen. Und haben sie so in die Festivalkultur eingeführt. Und das Festival hat ja eine rechte History. Also das hat im 69, haben sie es, nein, im 62 haben sie es das erste Mal lanciert mit Grössen wie Bob Dylan und The Doors und Jimi Hendrix. Ich glaube, dort sind immer 200'000 Leute. Und dann ist es wirklich zum Stopp gekommen, weil sie haben gefunden, hey, das ist einfach zu gross für die Insel. Aber jetzt haben sie es ein bisschen neu aufgerollt, ein bisschen modernisiert.
Ja.
Und ich kann es nur empfehlen.
Ich glaube, da merkt man schon, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt dir zuhören, du hast extrem viel über Musik zu reden und wir wissen, darum haben wir dich auch eingeladen. Genau. Die Begeisterung, die man da raus spürt. Wenn man vielleicht vom Weit-Weg-Festival zu einem ganz nahen kommt, du hast uns auch gesehen, das allerbeste Konzert, das du je gesehen hast, sei Fanta 4 am Live gesehen. Erzähl uns vielleicht von Ihrem Erlebnis noch ein bisschen. Warum hat es geschafft, zum Best-Konzert für dich bis heute zu sein?
Also zum Moment bin ich recht ein Fanta 4-Fan. Mhm. Also Thomas D. bei Fanta 4, aber auch wenn er selber weg ist mit der Jazz-Kantine und so, wirklich gute Musik. Und dann natürlich der Michi und das Mudo und der Andy Y kennt man ein bisschen weniger, aber in den Zimmer sind einfach so grandios. Mhm. Die meisten kennen ein bisschen ähnliche Lieder von ihnen, aber auch sie haben sich immer wieder ein bisschen neu erfunden und haben ein bisschen experimentiert und sind ja gleich immer so zeitgemäß geblieben. Und ich finde, sie sind einfach so eine einen guten Blick auf die Welt. Mhm. Und an dem Konzert war es eben, ich meine, was kann ein Saal? 800 Leute, 1000 Leute.
1300.
Ja. Und dann ist es dann voll. Und wir sind einfach gemütlich hingelaufen und sind in der allerersten Reihe gestanden. Wahnsinn. Also wirklich so zum Anfassen. Und dann haben sie auch mit dem Publikum agiert und ich weiß noch, der Thomas D. hat unserer Tochter so ein Herzchen zugeworfen, ja, weil sie halt auch Röcke haben, wie unkompliziert und familiär das Ganze war.
Schön.
Und ich habe einfach ja, super gefunden.
Hast du, weißt du, was etwas Spezielles, was im Konzert war, kannst du dir, ich muss noch schnell ein bisschen Background-Information, weil das Live-Team hat gefiebert den ganzen Tag, weil der Schlagzeuger ausgefallen ist. Und sie haben nicht gewusst, was tun wir jetzt, weil wir das Konzert spielen. Dann haben sie von einem vorhergehenden Konzert noch die Drumspuren einmal aufgenommen und dann haben sie einfach mit der Drumspuren das Konzert gespielt. Und ich bin auch dahin gesagt, es mag niemand, es ist ein Hammerkonzert, eine Hammerstimmung und eh so ohne Live-Schlagzeuger. Sie haben am Nachmittag noch geübt. Und das, wo du gesehen hast, das ist das beste Konzert, das ich je gesehen habe, und denkt, ja, es ist wirklich ein Hammerkonzert gewesen. Und wenn man eben noch weiss, was welche Energie das dahinter noch gesteckt ist, ich glaube, haben sie es voll übergebracht. Ja, nein, es ist sicher so. Und natürlich mit den Liechtenstein-Tapes, die sie im gleichen Jahr aufgenommen haben, oder Bezug zum Land. Also, nein, sehr cool.
Ja, Musik macht dich glücklich, Michelle. Und darum kommen wir jetzt gleich zum Glücklichsong. Aber vorher stelle ich noch ganz eine dumme Frage. Gell, Daniel, ich stelle sie jetzt einfach.
Ich weiß nicht.
Ich meine, mit deinem Namen, Michelle, wie viel Mal hast du als Anmachspruch bist angesungen worden mit Michelle, ma belle, soll ich mal gehen? Von den Beatles. Nie? Oder schon?
Also, kannst du es nochmal hören? Ich höre es viel.
Ja, gut.
Und sie haben so gerne an der Hochzeit noch gespielt. Und irgendwann denkst du, ey, super Song, aber es gibt auch noch andere gute Beatles-Songs.
Genau, es gibt andere gute Beatles-Songs und es gibt auch Songs, die dich glücklich machen, oder? Oder?
Ja,
oder?
So, oder?
Ja, genau, wo die glücklich.
Und jetzt der Song, der dich glücklich macht.
Und jetzt der Song, der dich glücklich macht.
Und jetzt der Song, der dich glücklich macht.
Welcher Song macht dich glücklich? Das ist mir zu wackeln. Was will er von mir?
Was ist keine Ahnung.
Nein, es ist von Aretha Franklin, Say a Little Prayer. Und ich weiß, das ist ein Lied, wenn es läuft, ich fange einfach automatisch an mitsingen, mittanzen. Ich singe jetzt nicht mit.
Aber tanzen könntest, weil für die, die uns einfach nur hören, es gibt auch ein Video dazu, auf Spotify und auf YouTube kann man das dann also sehen. Und ich bin echt gespannt, wenn Michelle jetzt tanzt.
Ja, schauen wir doch mal. Wir lassen jetzt einfach mal laufen und ja, ich freue mich aufs Tanzen. Ich habe da immer den blöden Job, um die Lieder auszublenden. Es tut mir mega leid, bei jedem, fast bei jedem Lied, nicht bei jedem.
Aber ihr habt ja nachher alle noch zusammen auf Spotify, gell?
Genau, da gibt es natürlich eine Playlist und dort kann man sich ganz hören. Und in den Shownotes gibt es die Links dazu. Also von dem her muss niemand nur die halben Lieder hören.
Aber wir haben den Song jetzt gehört. A Say a Little Prayer for You. Wieso? Also wieso macht dich der glücklich? Wieso ist das der Song, der dich glücklich macht?
Ja, also ich denke mir, das Lied lebt ja eigentlich von der normalen Sache im Leben. Also der kleine dankbare Moment, wo du, also sie tut jetzt, glaube ich, für ihren Mann immer wieder am Tag an ihn denken und in dem Fall, das ist eine Tochter von einer Prediger ist es sehr reingeflossen, aber es ist wirklich so der Moment, wo man einfach innehält und an eine andere Person denkt. Und ich finde es einfach ein durchaus positiver Song. Und ich meine, Aretha Franklin ist ja, man verkauft sie immer so als die Soul Queen und stellt sich dann so eine Diva vor. Aber eigentlich hat die ein ziemlich hartes Leben gehabt. Also die ist ja mit 12 zum ersten Mal schwanger geworden, hat glaub, recht gewalttätige Ehe hinter gehabt und immer die Kraft und das Vertrauen, was sie in den Songs hineintut. Ich glaube, es spürt man einfach, dass eigentlich hinter der starken Frau auch eine ganz zerbrechliche und eine sensible Frau steht. Und ich glaube, es ist ja immer die Spannung im Leben, die man hat. Oder? Wenn ist man wohl und ist man vielleicht auch mal zerbrechlich im Leben.
Verbindest du einen speziellen Moment, wo du mit dem Lied verknüpfst? Oder wie bist du zu dem Lied gekommen? Weißt du es noch? Also hat es so ein Erweckungserlebnis gegeben?
Ja, also eigentlich kenne ich es aus einem Film raus, den ich enorm grandios gefunden habe. Und am Schluss, also es ist ein mit einem ironischen Kontext zu verstehen im Lied drin, also im Film drin. Mhm. Aber dort ist mir so ein bisschen geblieben, weil am Schluss hat in dem Film noch das ganze Lokal mitgesungen. Und es ist so ein bisschen um eine.
Es ist so ein Film.
Ja, aber wir sind das Kapitel überlegen. Ja, aber ich.
My Best Friend's Wedding.
Okay. Ja, ja, okay.
Also
ja.
Kann ich nur empfehlen, ist eine wunderschöne Komödie. Ja. Natürlich Julia Roberts, 90er Jahre. Ja. Oder das ist halt auch eine Zeit, die man geprägt hat.
Also du kennst aus ihm aus, da hat er dich mitgenommen, der Song, er hat dich glücklich gemacht. Dann hast du Aretha Franklin vorher schon kennt oder hast du dich damit beschäftigt eigentlich ein bisschen?
Ja, ich glaube, Respect ist wahrscheinlich das Lied, das wir alle kennen von ihr. Ja. Und ich finde, es ist ja eine spannende. Oder? Sie hat sich für Frauenrecht eingesetzt, für Bürgerrecht grundsätzlich. Ich glaube, Martin Luther King Zeitgenossin war. Also, ich glaube, man findet ja immer so zu einer Künstlerin oder zum Künstler eine Eingangstür. Mhm. Und dann denkst du, jetzt will ich mal das Original gehen und dann fängst du an, jetzt informieren und einlesen. Und bei Aretha Franklin war es wirklich so ein schrittweise Entdecken, aber der Song macht mich einfach glücklich, ja.
Also, als ich ihn gelesen habe, in Vorbereitung, habe ich gedacht, es ist so ein Aufsteher, also am Morgen, wenn du wachst und so, sie singt ja, dann tue ich dann mein Make-up auf und dann bete ich das erste Mal für ihre Mann und so. Und du merkst aber, es ist einfach so locker, flockig. Was wir auch manchmal da besprechen, ist ja so ein bisschen rund um die Aufnahme. Weißt du, wie es dazu gekommen ist, dass der Song auf die Platte geschafft hat? Oder?
Ich weiß nur, dass sie eigentlich nicht das Original gesungen hat. Oder? Sie ist eine Cover-Version oder? Und bei ihr ist es nicht wieder in der Durchbruch geworden. Aber
genau, ja.
Details weiß
ich nicht. Ja, also offensichtlich haben sie nur so ein bisschen umgespielt. Also es war eigentlich gerne zu plan, dass das Lied draufkommt und sie und ihre Band und die Background-Sängerinnen, die ja da durchaus auch ein wichtiger Part in Sweet Inspirations, haben das einfach mal so gespielt. Ein Jahr davor ist es von der Dionne Warwick quasi das Original aufgenommen. Und wenn man es hört, muss man schon sagen, man weiß schon, warum das noch bekannt worden ist. Und das Spannende ist ja noch, die Sweet Inspirations, die haben Elvis Presley auch gesungen. Es sind eigentlich dort Live-Background-Sängerinnen gewesen. Und bei Brown Eyed Girl von Van Morrison, wo sie auch markante Background-Sängerinnen hat, sind auch sie am Werk gewesen. Und der Aretha Franklin, schon dann auch die Patentante von der Whitney Houston war.
Stimmt, das
weil
ist, ja.
Mama von der Whitney Houston, eine Freundin war von Aretha Franklin, die bei der Sweet Inspirations gesungen hat. Und Dionne Warwick wiederum ist eine Cousine von der Whitney Houston. Also die sind alle, das ist so ein Soul-Diva-Family, wo du sagst, krass, also wenn man sich da beziehen schafft, unglaublich. Also, ja.
Vielleicht zum Song selber noch, es ist schon ein spannender geschrieben vom Bird Bacharach, war Bacharach, keine Ahnung, wie man es sieht. Er hat über 130 Songs in Single-Charts gebracht in den USA. Hey, oh, wahnsinniger Songwriter, 1968 veröffentlicht, das haben wir schon gehört. Übrigens auch auf Deutsch covered, das haben wir jetzt nicht gegeben im Vorfeld, unter anderem von Mary Rose oder von Bata Illich mit einem wunderbaren Titel «Ich wünsche mir so viel von dir». Also eigentlich gerade eine total andere Aussage finde, weil eigentlich sieht sie ja «A Prayer» vor dem. Und auch Männer haben dann immer, anstatt Make-up, haben sie dann gesehen, zum Beispiel Boss Hoss, the moment I wake up before I put my jeans up. wenn sie gesungen, weil sie haben ja kein Make-up.
I put my jeans up. Ja, ich glaube, jetzt machen wir noch nicht besser den Song, sondern aber er ist, also was ich auch noch krass finde, das ist 26 gesehen, wo sie das Lied aufnimmt und ist schon das 13. Album gesehen, Aretha Now. Das ist Wahnsinn, also wie produktiv, du hast vorher gesehen, mit 12 ist das erste Kind, mit 14 ist das zweite Kind und dann hat immer die Musik, also ein Wahnsinns Frau, eine starke Frau, die aber auch ihre Schwäche oder ihre Ängste immer hatte. Und ich glaube, in der Zerbrechlichkeit hört man ja in diesen Songs, in ihrer Stimme, einen wunderschönen Song, der einem glücklich macht.
Ja. Wahnsinnige Ikone. Und sie hat übrigens, der eine oder andere kennt sie vielleicht noch aus der Snickers-Werbung, sei keine Diva, wenn du Hunger hast. Es ist übrigens auch Aretha Franklin gesehen. Okay. Ja, genau. Und vielleicht ist es ja ein schöner Übergang, dass ja Glück und Diva sie oder Trauer, traurig sie, vielleicht noch beieinander liegt.
Jetzt der Song, der dich traurig macht.
Bei dieser Kategorie reden wir nicht drüber, wir lernen einfach laufen und gehen nochmal rein. Ja, der Song, der dich traurig macht, U2, Sunday Bloody Sunday. Was verbindest du mit dem Lied oder was macht es mit dir, wenn es los ist?
Gell, ich war 9, als der rausgekommen ist. Und dort hat man zum allerersten Mal von dem Nordirland-Konflikt gehört. Der Song bezieht sich ja auf einen blutigen Sonntag von 1972. Wo Soldaten ungeschützte Demonstranten verschossen haben. Und es hat dann eine ganze Eskalation in dem Nordirland-Konflikt gegeben. Und das Konzept Krieg ist für ein Kind eigentlich schon noch krass. Mhm. Oder man kann sich jetzt gerade bei uns, wo wir so behütet aufwachsen, eigentlich gar nicht vorstellen, was es bedeutet. Und wo ich jetzt nochmal durchgegangen bin und erst die Wahl getroffen habe für diesen Song, ist mir gemerkt, wie aktuell das der eigentlich ist. Mhm. Also, Demonstranten, die erschossen werden, ich meine, aktueller könnte es momentan nicht sein, muss jetzt nicht nur mit Minneapolis zu tun haben, sondern grundsätzlich mit Konflikten, wo wir auf der ganzen Welt hin. Und was ich eigentlich schön ist, trotz der ganzen Traurigkeit finde, es ist zwar ein politisches Statement, aber es ist nicht per se ein politischer Song, sondern es geht um Frieden statt Vergeltung und es geht eigentlich auch darum, dass man nicht per se eine Seite einnimmt und die andere verurteilt, sondern eigentlich so machtlos und traurig ist, weil man das beobachten muss. Und so geht es ja heute auch in gewissen Situationen.
Das Gefühl, wenn du den Song hörst, ist es, denkst du an die Opfer von damals oder macht es, oder ist es eher das Gefühl von einer gewissen Ohnmacht oder so einer wo wir einfach in der heutigen Zeit in die Welt rausschauen und denken, es ist einfach nicht alles so, wie wir es gerne hätten. Also ist es also der Weltschmerz so ein bisschen in dem Song, wo dich dann beschäftigt?
Ja, noch die Sinnlosigkeit. Also man weiß, es kann keine Seite gewinnen. Oder es wird keinen Sieger geben. Und ich glaube, es ist genau das, wo vertreten jetzt auf die heutige Situation. Aber wahrscheinlich, wenn du vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich dir einen anderen Krieg sagen können, wo mich tief betroffen macht. Und ich glaube, das ist das, wo einfach nur traurig und schlimm ist.
Du hast schon erwähnt, der Konflikt, den du damals gesehen hast, sind 26 unbewaffnete Demonstranten, auf die ist geschossen worden und 14 sind dann in der Folge auch gestorben. Die meisten zwischen 17 und 25, also sehr junge Leute, unbewaffnete Demonstranten. Es erinnert natürlich an aktuelle Zeiten. Und U2 ist ja immer schon eine politische Band, vor allem oder Bono oder der Sänger. Und dort vielleicht noch, das ist der meistgespielte Live-Song von U2. Also praktisch an jedem Konzert wird er gespielt. Und spannenderweise im Song, im Text heißt es ja, wie lange müssen wir diesen Song spielen. Und es ist gerade ein bisschen das, ja, bis heute, weil eben die Situation auf der Welt leider ja nicht viel besser geworden ist. Spannend auch noch das Konzertvideo. Ist auch sehr ikonisch, wo er mit der weißen Fahne quasi aufmarschiert, der Bono, weil sie haben kein sonstiges Video gemacht, sondern einfach ein Live-Konzert genommen. Und dort hört man dafür die Violine nicht, die am Anfang noch so ein bisschen, drin spielt und fast an das Cello erinnert, wo man bei dir einleitend hatten. Gibt es sonst noch etwas zu dem Song, wo du für dich, ja, oder wo du mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen willst?
Nicht grundsätzlich auf den Song, ich finde einfach U2 ein Kopf an Kopf drinnen gewesen mit dem Ofen, meinem Lieblingssong.
Nicht verraten,
aber ich finde einfach durchgängig starke Lieder. Und ja. Der irische Rock gibt halt auch nochmal ein schönes Spektrum zu meiner Liebe für Rockmusik.
Und haben es geschafft, ihren Stil einmal total zu ändern und sind weiterhin erfolgreich gewesen.
Und ich war am Anfang sehr verunsichert, als ich in die Platte rausgekommen ist und am Schluss habe ich sie geliebt. Also ich finde es immer schön, ob eine Queen vor, so experimentieren, neue Sachen und sich gleich treu bleiben. Ich glaube, das ist wirklich das, was die Grösse denn ausmacht. Die
Platte heisst ja War, also Krieg. Und ist eigentlich nachher ein bisschen in einer Schaffenspause oder ein bisschen in einer Schaffenskrise, gerade auch vom Gitarrist, dann entstanden. Und mit den Songs, wo sie sich mit dem Krieg auseinandergesetzt haben, sind sie quasi wieder zurückgekommen, dort Anfang der 80er Jahre, ja, bis heute im Business.
Genau. U2, deine Band, hat sich battelt mit deinem Lieblingssong, also haben sie ganz sicher Folgendes nie gemacht.
Und dein Hitsong. Und jetzt ein Hate-Song. Und jetzt ein Hate-Song. Und jetzt ein Hate-Song.
Der Clip ist viel zu gut für einen Hate-Song.
Geil. Ist aber auch dein Sound, oder? Ich finde das so cool.
Der Clip ist viel zu gut.
Ich finde es super, wenn ich das ganze Konzept nach mir auslegen.
Es ist so.
Wir haben immer an dich gedacht, wo wir das entworfen haben, das Konzept. Ja, Hate-Song, da geht es darum, wir kennen den Song beide noch nicht, der Daniel und ich, und du gibst uns jetzt 3 Tipps und das ist der Song, der dich einfach in Wahnsinn treiben kann. Wir haben uns ja schon dazu bekannt, Last Christmas und Lara Theme, Beats fängt übrigens mit L.A. an, interessanterweise. Du gibst uns jetzt 3 Tipps und wir versuchen es herauszufinden, welches das dein Hate-Song ist. Dafür, im Gegenzug, musst du dann eine Minute lang hören.
Ja, ihr auch.
Ja, wir auch, wir finden wir ja gut. Also,
der erste Hinweis, der Song ist von einer bekannten und bedeutenden britischen Band. Der Song ist demzufolge in Englisch, aber nicht nur, weil der Refrain ist nigerianisches Pidgin-Englisch und es heisst etwa wie «Sleba Gott Sing Gang».
Okay, also nigerianisches Pidgin English
ja.
ist eine bekannte englische Band und das Leben geht. Nein.
Brauchen Sie noch einen weiteren Hinweis?
Also, ich bin so, ich bin jetzt mega, aber es kann es nicht sein, weißt du, so das Circle of Life-Zeug.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Das
aber es ist ja keine Band, keine britische.
Ja. Nein, nein, es ist so, ich sage mal, die Band.
Eben, also,
mit dem ikonischen Song
Ding,
Michelle.
Beatles.
Und von den Beatles gibt es ein Lied, wo sie. Der Gang des Lebens.
Obladi. Oblada, life goes on.
Okay, okay.
Ja, sie haben schon ganz furchtbare Musik auch gemacht.
Sie haben die besten Songs geschrieben und sie haben leider auch ziemlich ein paar schlechte gemacht.
Also, den hast du so Peter jetzt gefordert.
Wie heißt der richtig? Hast du Obladi?
Obladi, Oblada.
Oh Gott. Obladi, Oblada.
Eis ist Pidgin, okay, nicht
egal. Okay, geben wir noch ein bisschen Moment Zeit.
Eine Minute.
Es ist gar nicht so einfach, ich bin jetzt gerade den Song am Suchen, weil wir wissen es wirklich nicht vorher, gell?
Nein, wir wissen es wirklich nicht.
Und
es motiviert mich fast schon, um ein zweites Bier zu holen. Das haben wir zwar noch nie gebraucht im Podcast.
Ja, hol doch mal ein zweites Bier, das finde ich eine gute Idee. Weil Beatles sind vielleicht beim Streamen auch noch ein bisschen schwierig, ich weiß es gerade nicht. Weißt du noch, auf welchem Album das es gesehen ist?
Nein, das weiß ich nicht.
Oh Mann. Wahrscheinlich da. Mhm.
Wir sehen schon da jetzt unseren Podcast langsam so ein bisschen.
Ich habe es gefunden.
Wir sind immer noch für die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt gerade eingeschaltet haben. Wir sind immer noch mit Michel Kranz zmetzt im Music & Beer Podcast. Genau. Und wir sind bei dem Song, wo sie hasst. Darum sind noch die Lichter auf der Video, die im Hintergrund so teuflisch rot. Und jetzt hat es der Peter gefunden.
Der dumme Mann am Computer hat es Lichter gefunden.
Wer gar nicht sehe. Obladi, Oblada. Scheiße, ist mir wirklich. Da dürfen wir mitreden in der Minute, ist kein Problem.
Darf man klatschen?
Mitsingen. Du kannst auch klatschen, du kannst tun, was du willst.
Massa bezüglich.
Wer viel Level schon?
35!
Ja, 20, du siehst.
Okay, ich glaube, mir gefällt er.
Bei Max, ja. Sieht man übrigens im Video, der Peter schwurft brutal mit.
Schwurft?
Sieht man doch so.
Oh yeah. sorry, ist die Minute um. Wir erlösen die jetzt von dem Song.
Aber er erzählt Geschichte hinter. Wer bist du auf einer Co. und seit wem begleitet er dich?
Nee, sag mal so, ich hätte es ja auch anfangen können. Ich hätte ja einen DJ Ötzi nicht können und dann wären wir ziemlich schnell auf dem Punkt gewesen.
Dann hätte er mehr Bedi gesungen.
Ja, genau. Und das habe ich nicht wollen. Nein, darum, ich bin wirklich logischerweise seit Geburt mit den Beatles unterwegs. Und hast du noch, meine Eltern sind offensichtlich grosse Beatles-Fans, darum hasse ich auch Michelle. Und dann
lass ich. Es ist wirklich wegen dem Song.
Es ist wirklich wegen dem Song, ja, ja.
So cool.
Ja, und dann denkst du halt, jetzt lasse ich mir alle die Platte an und bist eigentlich erfreut, weil man kennt alle Beatles-Songs. Man lässt und denkt, habe ich auch schon gehört. Und plötzlich kommt da sicher und denkst, was ist denn das für ein Lied?
Aber das ist doch so fröhlich.
Er ist fröhlich, so cool. aber es ist so. Ich finde, er ist so ein Beatles-like. Er hat einfach nicht das Niveau von den anderen. Sorry, Paul.
Ja, aber macht das etwas mit dir? Ich habe ja gesehen, bei meinem Lied, das ich nicht so mag, zwischendurch jetzt übrigens Spotify gestrichen.
Ja, ich mache mir jetzt so schnell einstreuen. Es ist cool. Wenn es so weitergeht, gibt es den Song Ballo nicht mehr auf Spotify. Also krass, ich werde dann eine Playlist und sagen, das ist der Hate-Song von Peter. Und eine Woche später sagt Spotify, gibt es nicht mehr auf Spotify. Und jetzt sind wir gespannt, ob das gleiche. Unsere Macht von unserem Podcast ist grenzenlos.
Also, ich habe eine körperliche Reaktion auf einen Song. Es hast du jetzt nicht, aber du magst es ja nicht.
Ich mag es. Es ist wirklich so, wenn einfach. Denkst du, das nächste Lied? Oder es ist ich lasse es nicht fertig.
Ja. Fair enough.
Viel mehr gibt es dort so gerne zu sagen. Wir haben da noch die Leute nicht lange belogen, dass sie es uns erklären müssen. Wir haben es verstanden.
Wir haben es verstanden. Mir hat er gefallen, aber dir gefällt nämlich viel mehr etwas anderes, nämlich der Song.
Matöne, wenn wir Sweet Inspirations mit Aretha Franklin das gesungen hätten, wenn sie Deutsch hätten können. Aber um es geht es nicht. Es geht um einen Lieblingssong. Da machen wir es immer so, wir sind ja ein Konzept-Podcast. Da machen wir es immer so, das Konzept ist, du siehst uns schon Band und warum es eine coole Band ist, du siehst uns noch nicht der Song. Es finden wir mit den Hörerinnen und Hörern den raus. Welche Band hat deinen Lieblingssong geschrieben oder aufgenommen? Oder Beats?
Also geschrieben hat der Angus Young und sein Bruder und Band ist AC/DC.
Cool. Ist AC/DC grundsätzlich so aus der Zeit
on.
Oder spot on. Okay, du, dann würde ich sagen, Peter, walte deines Amtes. Gitarre-Riff, wo Generationen von Gitarristen daran gescheitert sind. Ja, Michelle, Thunder, dein Lieblingssong. Seit wann?
Ganz ehrlich.
Seit 1990.
Ungefähr so. Nein, ich meine, wenn ihr fragt, was ist dein Lieblingssong? Und ich meine, niemand hat der Lieblingssong. Mhm. Aber es ist der erste, der mir in den Sinn gekommen ist. Und dann habe ich ihn noch 100 Mal geändert, bevor ich die Liste geschickt habe. Und dann habe ich gefunden, nein, bleib beim ersten. Dass es AC/DC sein wird, es war mir klar, in einem Battle mit U2. Aber nein, AC/DC ist einfach, ist einfach grandios. Und jetzt sagen natürlich die anderen, ja, aber AC/DC ist nicht AC/DC, bist du bei der wahren AC/DC, was so Bon Scott-mäßig, ja. Oder bist du eher eben Brian Johnson? Mhm. Und ich hatte nur noch zuerst gefunden, nehme ich Highway to Hell, es wäre dann so die rauhe Welt im ersten Jahr oder eben dann nachher in der neuen Formation. Ich meine, ich finde, der Sänger klingt jetzt mal nicht gut. Aber es gibt Gitarre-Riff ist einfach genial. Ja. Es ist wirklich genial. Und ich habe schon live gesehen, AC/DC zweimal live gesehen. Aha. Einmal zu Basel und zu Basel im 2008 war es, glaube ich, wo der Thunderstruck kam, ist ein Sturm gekommen. Also sie sind eigentlich das Konzert fast müssen abbrechen. Und es ist einfach so...
Aha, ein richtiger.
Ein richtiger. Okay. Also es ist wirklich so ein Gesamtkunstwerk. Ja, ja, also du hast den Song gehabt, die Leute, die flutschnass waren und es hat blitzgert und donnert. Und es war einfach so ein Gesamterlebnis. Cool. Und es war wirklich gut gewesen. Und viele Jahre später habe ich es dann nochmal, als ich in New York gewohnt habe, in New Jersey im Giants Stadium gesehen. Und da sind wir relativ nah dran, an dieser Bühne gewesen. Und der Angus Young hat einfach... Ich meine, er ist ja heute 70, oder? Und dort noch ein bisschen jünger, aber es war einfach grandios, gewesen, wie er nur noch über die Bühne gekroppt ist auf dem Rocken. Emotionen pur.
Ja. Spannend eigentlich, dass nicht dass das beste Konzert war. Also, wenn ich habe sie mal in Zürich im letzten Jahr gesehen, ich muss sagen, von der Show, vor allem her, ist einfach fast unerreicht. U2 ist etwa auf der gleichen Höhe, aber auf einer ganz anderen Ecke. Nein, cool, ja. Guter Rock. Es gibt ja Leute, die sagen, es ist zu einfach, aber Rock kann nicht so einfach sein. Er muss einfach berühren und es tut er die nachhaltig.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass mir jetzt da der Text enorm berührt hat.
Nein.
Aber es ist einfach Energie pur und wenn man das Gitarren-Solo hört am Anfang, jetzt kommt etwas Grosses. Und alle, also es musst du, glaube ich, wie so in der Gruppe erleben. Ja. Und du weißt, alle warten nur, bis sie mitsingen kann.
Ist ja lustigerweise so die Entstehungsgeschichte, dass sie sieht, und das ist einfach Energie. Also sie sind ein bisschen umgefiedelt und so. Und haben, den Text haben sie noch gerne gehabt, aber sie haben gewusst, da muss jetzt etwas Grosses dahinter. Und es geht um Energie, geht es bei AC/DC schon vom Namen her. Und damit haben sie da mit 1990, wo das rausgekommen ist, auf der Razor's Edge, die Platte, der erste Song, wo das ist, natürlich schon Grosses geschafft. Wenn man dich jetzt fragt, als AC/DC-Fan, Brian Johnson oder Bon Scott, in welchem Lager bist du? Oder siehst du, AC/DC ist immer gut, solange der Angus und der
Gitarre spielen. Lager. Nein, aha. Es ist wahrscheinlich auch die Figur, die man meist kennt mit der Schuluniform und der kleinen Hörnchen, die er hat. Ja. Aber die Band war in einer rechten Krise, wo der Bon Scott gestorben ist. Und es hätte ja einen anderen Weg nehmen können, aber sie haben halt wirklich jemanden gefunden, der halt nochmal eingepasst hat. Und das Back in Black, wo ja so ein Tribute war, 1980, um zu sagen, hey, wir sind noch verbunden mit der alten Band, aber kann nicht nur trauern, sondern wir müssen weitermachen. Mhm. Also,
der erfolgreichste Album aller Zeiten, über 30 Millionen Mal verkauft. Ja.
Wenn wir gerade bei den Zahlen sind, wissen Sie, wie viel mal das Video angeschaut worden ist auf YouTube? 1,6 Milliarden Mal. Es ist für ein Rock-Ding, es ist nicht das Allermeist, aber 1,6 Milliarden, dann bist du also schon voll dabei. Und das Video lohnt sich, wenn wir dann so in die Show Notes sehen. Es ist das Video, wo da die Leute in dem Cage um die Bühne rumstehen und es einfach, also dort merkt man die Energie, die der Song hat, die die Band hat, wirklich der Hammer.
Ja. Daran schaffen wir noch 1,6 Milliarden Mal unser Video aufrufen, aber vielleicht schaffen wir es noch.
Wo sind wir denn momentan so?
Es ist jetzt egal.
Ja, nein, also du, wir haben
150 Marken
haben wir geknackt mit YouTube und so sind wir schon weit drüber. Und Michelle, mit dir. Sky is the limit, hätte ich sagen.
Sky is the limit, ja.
Also 150. Ja. 1000.
Millionen. Ja, es ist egal, Nullen sind nicht so wichtig.
Was noch spannend ist, wirklich auch so ein Familienprojekt, wir haben es ja vorher bei der Aretha Franklin mit Doofbarter Cousine und was weiß ich nicht was, da ist es ja so über den Malcolm und Angus als Brüder, als schottische Brüder, die in Australien aufgewachsen sind und jetzt spielt ja der Neffe mit, weil der Malcolm ja gestorben ist, jetzt haben sie den Neffe mit aufgenommen, der jetzt Bass spielt, also irgendwie ist es so ein Family Project, wenn man das so will. Recht erfolgreich, wie man festhalten kann. Und
der Name kommt von Schwester. Es hat sie nämlich hinten auf der Neumaschine gelesen, dass man es auch noch gesehen hat.
Richtig, von der Schwester. Und die Band gibt es eigentlich immer schon in deinem Leben, weil sie sind ein Jahr, bevor du auf die Welt bist, haben sie sich gegründet. Also von dem her wundert es auch nicht, dass das der All-Time-Favorite ist.
Hey, cool. Cooler Song, würde ich sagen.
Sagen.
Hey, danke.
Ja, wie schön es war.
Thanks for sharing. Da hätte ich sagen, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben gleich viel Spass gehabt. Wie wir mit dir, wir wollen natürlich von dir wissen, wie ist es jetzt gesehen? Ist es so gesehen, wie du es vorgestellt hast? Ist es schwieriger gesehen? Ist es toller gesehen? Und kommt es wieder?
Also ganz ehrlich, ich wollte ihn ja absagen, aber dann habt ihr mir das tolle Bewerbungsvideo geschickt, das einfach einmalig war. Ja. Ich hoffe, dass es jeder noch mehr überkommt.
Selbstverständlich, weil wir ein Konzept-Podcast sind, wenn wir ein neues Konzept haben, haben wir uns entschieden, dass jeder Gast zur Einladung ein Einladungsvideo überkommt. Mhm. Also ihr könnt euch freuen. Es gibt nicht einen Anruf, es gibt nicht einfach ein WhatsApp, sondern Michel Gellmer wird richtig förmlich eingeladen.
Und dann hast du einfach Daumen hoch. Und genau. Wenn du das Icon schickst über WhatsApp, dann bist du dabei.
Dann bist du drin. Und dann haben wir haben so gesehen im Video, wir dürfen den Podcast, wo der Wörter brauchen, wir haben eine scheiß Fröge, genau. Wo du zugesehen hast. Und wir haben die genau gleich Fröge bei den nächsten Gästen und freuen uns darauf, in die Musik von der Gäste abtauchen zu dürfen, in die Welt abzutauchen. Für uns macht die Vorbereitung Spass und vor allem macht es den Spass, wenn wir da hinten zusammenhocken bei Music and Beer.
Genau, wir sagen allen recht herzlichen Dank, die uns hören, die uns weiterempfehlen, die uns liken. Uns macht Spass, empfehlen uns weiter, lassen uns gerne uns Rückmeldungen bitte, kritische, aber auch nette, freuen wir uns auch. In dem Sinn, hey, herzlichen Dank, dass ihr uns zugelassen habt oder zugeschaut. Wir winken alle nochmal in die Kamera. Genau. Und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.
Ciao. Ciao miteinander.